Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit Simon Bergler. Simon Bergler ist Mitgründer von The Dive und der Mitentwickler des sogenannten Stellar Approaches. Das heißt im Klartext, Simon Bergler beschäftigt sich mit der Frage, wie Transformation und Wandel hin zu einem regenerativen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gelingen kann. Und regenerativ, das ist hier kein schön klingendes Füllwort. Das heißt im Konkreten, dass wir Menschen durch unser Handeln nicht nur weniger Schaden anrichten, sondern dass wir Dinge im besten Fall wirklich heile werden lassen. In diesem Sinne, schön, dass du heute da bist und herzlich willkommen, Simon Bergler.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Simon, eines der Elemente des Stellar Approaches, über den wir gleich ganz am Anfang auch mal sprechen müssen, sollten, dürfen, ist Purpose bzw. Sinn. Und da würde ich dich doch einfach mal gerne fragen, hast du deinen Sinn eigentlich gefunden?
Legen wir mit den kleinen Fragen los.
Klar.
Ich glaube, es gibt ja immer so temporären Sinn, der verändert sich wahrscheinlich auch immer mal wieder. Es gibt so stabilere Elemente da drin und andere, die, ja, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, sich auch immer wieder verändern. Ich habe mal in meiner systemischen Ausbildung relativ viel mit dem Genius-Konzept gearbeitet. Das habe ich neulich in einem anderen Kontext mal erzählt. Das habe ich nicht selbst erfunden, sondern das hat ein Coaching-Kollege hat das ins Leben gebracht, der Wolfram Jokisch. Und das rankt sich sozusagen um die schöne Leitfrage, inwiefern oder wie bin ich gleichzeitig ein einzigartiges Geschenk an mich selbst und an die Welt.
Oh, das ist aber schön.
Finde ich
Genius-Konzept.
Auch. Genius-Konzept, ja, genau. Und das finde ich ist eine schöne Frage. Also da habe ich dann im Rahmen der Beschäftigung damals länger drüber nachgedacht. Und die Idee davon ist, dass man irgendwann, wenn man so an so ein paar Leitfragen entlang driftet und mit dieser Frage erstmal eine Zeit lang ist, dass man irgendwann sowas findet, was vielleicht schon auch eine gewisse Stabilität für das jeweilige individuelle Leben mit sich bringt, worum es in diesem Leben gehen könnte. Und bei mir hat das nicht so eine ganz, ganz griffige Formulierung ergeben. Aber ein Element davon ist so dieses Thema, das Neue in die Welt bringen. Was auch immer das Neue gerade ist. Also das weiß man ja manchmal nicht so ganz genau. Das ändert sich immer mal wieder. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was mich persönlich interessiert. Also einen guten Blick drauf zu haben, was von dem, was wir uns so an Geschichten erzählen, was von dem, was wir so an sozialen Techniken, an sozialen Konstruktionen erfunden haben als Menschen, was ist eigentlich noch sinnvoll, was ist noch hilfreich, was ist noch tragfähig für die Zukunft und an welchen Stellen dürfte sich das vielleicht auch ändern, an welchen Stellen dürfte auch das, was nicht mehr so richtig gut trägt, vielleicht auch mal gehen und mal sterben. Und diese Themen, glaube ich, ins Gespräch zu bringen und vielleicht sogar ein bisschen was dafür zu tun, dass die Brücken auch vom einen ins andere gebaut werden. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich interessiert und deswegen ist es auch nicht nur Zufall, dass ich den Job mache, den ich gerade mache, ja.
Zwei Dinge lösen in mir gerade eine große Resonanz aus. Und das ist das Wort Brücke und das ist das Neue. Ich finde das Wahnsinn. Das ist nämlich, also ich bin total bei dir, wenn du sagst, ja, und dann stellt sich auch die Frage, was ist denn das Neue? Und weil das kann man gar nicht so ganz genau vielleicht sagen. Geschichten, die wir uns erzählen, Dinge, die wir glauben, Wege, wie wir handeln, so im Grunde die Form, wie wir Menschen auf diesem Planeten wirken, in uns wirken und auch nach außen wirken. So, und im Grunde, das hat eine meiner letzten Podcast-Gäste, Joanna Breidenbach, ganz schön gesagt. Die meinte nämlich, ja, in mir, also ich lebe ja in ganz viel Vergangenheit. Ich bin ja in Strukturen hineinsozialisiert worden, die aus der Vergangenheit stammen. Vieles davon ist super, wie zum Beispiel Sprache oder miteinander kommunizieren zu können und sich irgendwie in dieser Welt bewegen zu können. Das ist total okay. So, das muss man gar nicht alles verurteilen oder schlecht finden, aber man darf sich vor Augen halten, das ist alles etwas aus der Vergangenheit. So, und in mir spiegelt sich dadurch ganz viel strukturelles, gesellschaftliches, habituiertes aus der Vergangenheit. Und vielleicht darf man, also ist damit irgendwie Neues entstehen kann. Und wir stoßen ja auch mit vielem jetzt im Innen und im Außen an die Grenzen. Ja, so Stichworte wie einfach mentale Gesundheit. Und wenn man sich die Zahlen dazu einfach anschaut, da sieht man im Individuellen funktionieren viele Dinge nicht so gut. Ja, schau dir im Außen, welches Beispiel möchtest du? Ja, schau dir Klimakatastrophe an, schau dir Krisen an, schau dir Kriege an, etc. Also wir sehen, das, was uns irgendwie hierher gebracht hat als Menschheit oder individuell, stößt irgendwie an Grenzen. Und dann ist doch die Frage, okay, eine Brücke zu bauen und deswegen dieses Wort hin zu etwas Neuem und vielleicht auch irgendwie damit bei zu sein, auszuloten, was kann das denn sein? Das finde ich, also es löst in mir eine total große Resonanz aus. Und dann kann Modelle zu entwickeln und versuchen, Sachen durch Worte irgendwie greifbar zu machen, einfach ein kleiner Beitrag dazu sein. Aber eigentlich geht es um was ganz, ganz viel Größeres. Und das ist, was in mir gerade total resoniert. Also ich meine, diesen Vortrag habe ich mir nicht zurechtgelegt, aber das ist, was dazu kommt. Also vielen, vielen Dank.
Mhm. Ja, klar, gerne. Ja, dazu habe ich wiederum mit zwei Resonanzen, wenn ich hier zuhöre. Das eine ist, da kann ich Joanna sehr zustimmen, dass wir natürlich immer in eine Realität reingeboren werden und deswegen bestimmte Dinge natürlich erstmal so nehmen, wie sie sind, weil wir kennen es ja nicht anders. Und das ist, glaube ich, in unserer heutigen Situation besonders relevant, weil wir gleichzeitig ja wissen, dass die letzten 150, 200 Jahre Menschheitsgeschichte eine ziemliche Ausnahmesituation darstellen. Also bezogen auf den Kohlenstoffpuls, dem wir uns angeschlossen haben. So, das gab es vorher nicht. Das ist in dieser Zeit entstanden. Dadurch ist natürlich ganz, ganz viel möglich geworden. Ne? Also durch einfach ein riesiges Energiereservoir, auf das wir zugreifen konnten. Aber wir haben es halt auch in wenigen Jahren verpulvert. Und insofern ist es auch relativ klar, dass das sich transformieren muss und also physikalisch transformieren wird. So, das wird nicht so weitergehen, wie wir das die letzten ja, 70, 80 Jahre jetzt kennen miteinander. Und das ist aber, ich finde, also so banal dieser Gedanke ist, so wenig spielt da im Alltag eine Rolle häufig. Ne? Weil man kennt ja nur die sozialen Ordnungen, so wie sie heute existieren, das mehr oder weniger stark kapitalistisch ausgeprägte Wirtschaftssystem und so weiter. Und dann nimmt man das so hin und sagt so, ja, so scheint die Welt zu funktionieren. Und natürlich ist das wirklich ein winziger Ausschnitt der Menschheitsgeschichte, über den wir da reden. Und eben einer, der auch wirklich sehr, sehr, sehr exzeptionell ist nach allem, was wir wissen. Genau, und das Brückenbauen hat mich gerade noch zu einem Modell angeregt, dass ich tatsächlich für so gedankliche Sortierung, ich denke an so mentalen Landkarten und dafür sind Modelle manchmal hilfreich. Das ist dieses Two-Loops-Modell von dem Bacana-Institut, wie alle Modelle total vereinfacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich muss wegen der Brücke gerade dran denken, weil dieses Modell versucht zu erklären, wie Transformationsprozesse vonstatten gehen, sowohl gesellschaftlich wie auch in anderen sozialen Gruppen oder auch individuell. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Und es gibt eben diese beiden Loops. Das heißt, der eine Loop ist das jetzt gerade existierende dominante System sozusagen. Und dann gibt es eben immer ein emergentes System, also eines, was gerade entstehen will. Und das Schöne an dem Modell ist, dass entlang dieser beiden Loops auch Rollen definiert werden, wen es da eigentlich braucht, um Systeme gehen zu lassen und auch neue Systeme entstehen zu lassen. Und da gibt es dann in dem dominanten System gibt es eben natürlich die das jeweilige System, was gerade existiert, erstmal als Stewards begleiten. Und dann gibt es irgendwann aber auch die Hospizarbeiter und Hospizarbeiterinnen, die das dann irgendwann sterbende System auch in Würde gehen lassen und dafür Sorge tragen, dass Räume entstehen, in denen auch wirklich losgelassen werden kann. Und dann gibt es eben dieses emergente System und da ist sozusagen der allererste Schritt in diesem neu entstehenden System, ist den Dingen überhaupt erstmal, also den neueren Dingen einen Namen zu geben, dass wir uns auch darüber austauschen können. Also wir Menschen funktionieren halt über Sprache und über Begriffe und Begrifflichkeiten. Und dann ist der nächste Schritt ist dann, dass die Menschen, die in eine ähnliche Richtung schauen, sich miteinander verbinden. Also da braucht es dann eben auch die Connectors sozusagen, die auch dafür Sorge tragen. Dann irgendwann entstehen Communities of Practice, dass also die schon miteinander verbunden sind, sich wiederum miteinander verbinden. Und daraus entsteht dann irgendwann auch wieder ein neues dominantes System, was dann irgendwann auch wieder zum Sterben kommt und wieder ein nächstes neues emergentes System entsteht. Aber das finde ich ganz schön, weil in dieser absteigenden Kurve des einen Loops, also zum Thema Brücke nochmal, in der absteigenden Kurve des einen Loops, da wo es um Hospizarbeit und Sterbebegleitung des alten Systems geht und in der aufsteigenden Kurve des neueren Systems, da gibt es natürlich dann schon auch diese Frage von, gelingt es auch Brücken zu bilden, sodass diese Systeme eben nicht einfach losgelöst voneinander existieren, was ja in der Realität ohnehin nie der Fall ist, sondern dass es auch Menschen oder sozialen Gruppen oder Systembestandteilen einfacher gemacht wird, von dem Älteren ins Neuere rüber zu gehen. Also insofern ist dieses Brückenbauen, glaube ich, auch eine wichtige Qualität da drin.
Ich denke, ich bin da total bei dir. Ich glaube, auf einer spirituellen, größeren Ebene ist so Brücken zu bauen, in ganz vielen Hinsichten eigentlich so die Kernaufgabe dessen, was Menschsein ist. Genau. Das wäre aber ein größeres und viel weiteres Thema. Aber deswegen hatte das so eine Resonanz in mir ausgelöst. Was ich gerade nochmal spannend fand, ist, was du gesagt hast, so eine der ersten Dinge, die passieren müssen, damit etwas Neues entstehen kann. Da sind wir ja auch gerade eigentlich bei abgebogen. So, das war das erste Mal, wo ich eine Resonanz hatte, wo du gesagt hast, ja, das Neue, was das denn überhaupt sein kann. Und dann hast du gerade gesagt, ja, man muss es aber irgendwie auch benennen. So. Und das finde ich total interessant, so da, also da erlebe ich an vielen Enden ein Suchen, so, ne? Also wir sagen häufig irgendwie, ja, Systeme, wie sie jetzt aktuell funktionieren oder wo sie, die lange funktioniert haben, stoßen einfach an ihre Grenzen, so. Aber wie kann das Neue sein? Mir kommt jetzt Rutger Brechmann in den Kopf, der mit diesem wunderbaren Buch, Utopien für Realisten, das ganz am Anfang damit einsteigt, wir brauchen Utopien, ja, wir brauchen, wie kann es denn aussehen? Was kann denn dieses Neue sein? Ja, was mir auch spontan dazu kommt, der Begründer des, Cradle-to-Cradle-Prinzips, Professor Braungart, den habe ich auch hier letztens interviewt, deswegen komme ich auf ihn. Der sagt, eine Welt, in der alles Nährstoff ist, eine Welt, in der alles Ressource ist. Ja, es geht nicht darum, weniger vom Schlechten, ja, nicht weniger Schadstoffe. Es geht darum, gar keine Schadstoffe. Aber wenn wir Schadstoffe in den Mund nehmen, das Wort, dann denken wir immer noch an Schadstoffe. Wir müssen mehr vom Guten, eine Welt, in der alles Ressource ist. So, und das ist technisch, also alles, was man denken kann, ist auch irgendwie möglich am Ende. So, das hat ja auch die Menschheitsgeschichte gezeigt. Also, das könnte irgendwie was Neues sein, finde ich. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, das in prägnante Worte zu fassen, dass es eine Art Vision ist, der Menschen folgen können, der man selber folgen kann. Hast du dazu vielleicht irgendeinen Impuls?
Ja, ich glaube, auf so einer ganz, ganz, ganz drunterliegenden Ebene ist das Neue ja das Gleiche wie das Alte und das, was immer da ist. Und da geht es wahrscheinlich, also in diesem erfahrbaren Leben, würde ich sagen, geht es eigentlich immer um ein gelingendes Zusammenleben. Das ist für mich eigentlich die allgemeinste Formel zu sagen, wie schaffen wir eine Welt, in der gelingendes Zusammenleben möglich ist, und zwar Zusammenleben einerseits natürlich zwischen Menschen, also klar, wir gucken ja immer aus der menschlichen Brille und Perspektive da drauf, aber natürlich auch Zusammenleben zwischen Menschen und ihren nichtmenschlichen Ökosystempartnern und Partnerinnen, die sie halt auch zum Überleben brauchen. So, wir brauchen halt natürlich auch die Stoffwechselkreisläufe der Natur, damit wir wiederum, weil wir Teil von diesen Stoffwechselkreisläufen sind, damit wir darin gut leben können. Und diese Frage, also die hört sich fast schon trivial und banal an, aber ist natürlich eine Riesenfrage. Also es haben wir bisher in der Menschheitsgeschichte vermutlich, soweit wir wissen, also wir können ja auch nicht in jede Etappe so gut reingucken. Ich weiß nicht, ob es schon Etappen gab, in denen man gesagt hätte, auf allen Dimensionen, sowohl auf den sozialen als auch auf den ökologischen Dimensionen, haben wir ein Equilibrium geschaffen, was gelingendes Zusammenleben ermöglicht. Und dann, jetzt wird es aber sehr nerdy, kann man natürlich sich die Frage stellen, ist das überhaupt erreichbar? Weil wenn wir quasi eine stabile Balance geschaffen hätten, also dann sind wir ja im Paradies irgendwann, dann könnte es sein, dass das gar nicht mehr das Leben ist, sondern dass das dann eigentlich schon der Tod ist, weil in dem Moment sozusagen, wo die Dinge in Balance, in eine stabile Festigkeit und Balance kommen, bewegen sie sich nicht mehr. Und dann sind sie auch nicht mehr lebendig. Also das Leben sucht natürlich immer nach Balance, aber es findet ja nie Balance. Also es gibt ja, es passiert immer irgendwas in diesem wahnsinnig komplexen System, was die Balance wieder zerstört und was wieder aus der Balance führt. Und dann müssen wir wieder versuchen, wieder in die Balance zu kommen. Und wenn das nicht wäre, dann wäre es vermutlich auch nicht mehr dieses Leben, was wir hier kennen. Aber das ist jetzt ein sehr weiterführender Gedanke.
Ich finde den gar nicht so abgefahren. Ich kann dem total folgen und ich finde es sehr, sehr eindrücklich. Ich würde sagen schon, also diese Homöostase, diese Balance, die gibt es immer wieder in ganz kurzen Momenten. So, ja, also genau, es gibt Bruchteile von Sekunden, es gibt vielleicht mal 1-2 Minuten und so weiter. Ja, dann ist das erfahrbar. Ja. Da sind Dinge in Balance. So, genau. Ich persönlich finde.
Dieses Ideal anzustreben, also nur da wollte ich nochmal, dass der Gedanke nicht verloren geht, also dieses Ideal anzustreben, zu sagen, wie können wir denn unser Zusammenleben so bauen, dass es gelingt, das finde ich schon, also wüsste ich nicht so genau, was man dagegen haben sollte. Und das hat schon auch ganz viel mit einer Beziehungsqualität zu tun. Ne? Also das ist quasi mein systemischer Blick auf diese Frage, wie wäre es denn gut? Man kann halt das nicht beschreiben, ohne in Beziehungssystemen zu denken und ohne in diesen Beziehungsachsen zu denken, weil darum geht's ja letztlich. Also wie sind die Beziehungen zwischen den Einzelteilen eines Systems? Und das sind natürlich in so einer komplexen Welt, in der wir leben, sind das natürlich Millionen und Milliarden von Beziehungen. Wie sind die eigentlich ausgestaltet? Und sind die in Balance? Und sind die gesund? Und sind die tragfähig für eine langfristige Perspektive? Sind die nachhaltig ausgestaltet? Und so weiter und so fort. Und da würde sich dann das, was der Michael Braun gerade gesagt hat, wahrscheinlich ganz gut einfügen und subsumieren lassen. Das ist, glaube ich, ich komme so ein bisschen von einer anderen Perspektive.
Ja, aber das ist ja das Interessante, dass du sagst, du kommst von einer anderen Perspektive und trotzdem schließt sich das gar nicht aus, sondern wir blicken ja häufig einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Berg. Und ich fand das sehr anschlussfähig, was du gesagt hast, in dem Moment, wo es ein stabiles Gleichgewicht gibt, gibt es keine Bewegung mehr und das ist eigentlich auch ein Kennzeichen von Tod. Denn Leben ist Bewegung, Leben ist Wachstum oder auch Kampf, auch strugglen, ja, auch irgendwie Dinge ausloten. Also, ne, es ist im Grunde, ich mag das Bild einer Spirale sehr gerne. Ne, also wenn du von oben auf eine Spirale guckst, dann denkst du manchmal vielleicht, ich bin am gleichen Punkt wie letztes Jahr, aber wenn du schräg seitlich guckst, dann siehst du, ich bin eine Ebene höher. So, ne, ich bin in der gleichen Kurve, nur 10 Meter weiter oben. So, oder ein Stückchen, ist ja auch egal. Und wir brauchen wahrscheinlich auch immer irgendwelche Dinge, an denen, also es wird immer Reibung geben. Das ist vielleicht deswegen wichtig zu sagen, es ist kein sinnvolles Ziel, ein perfektes Szenario zu schaffen, weil das ist nicht möglich. Das Ziel muss scheitern, aber ein möglichst gelingendes Zusammenleben oder ein möglichst gelingendes Leben, das ist vielleicht ein gutes Ziel und auch eins, was eher erreichbar ist. Und ich möchte dir danken. Du hast gerade gesagt, ein gelingendes Zusammenleben und ich spreche viel über ein gelingendes Leben. Das ist in der Wortherkunft nämlich, was eigentlich ein glückliches Leben bedeutet. Also Glück vom Wortstamm ist eben so dieses Gelücke und das stammt vom Gelingen. Und wer sagt, ich möchte ein glückliches Leben führen, sagt im Wortstamm, ich möchte ein gelingendes Leben führen. Aber wann ist das Leben gelingend? So, und das gelingende Leben schaut auf den individuellen Menschen so und das gelingende Zusammenleben und deswegen danke für die Formulierung, öffnet dann eben die größere Achse, nämlich zwischen den Individuen, ja, und wie können wir denn gelingendes Zusammenleben gestalten und wahrscheinlich ist auch ein gelingendes Zusammenleben ein absolut kritischer Faktor dafür, dass man auch im Individuellen ein gelingendes Leben empfinden und erleben kann und führen kann. Ja. Und da wird einfach diese Interdependenz total für mich deutlich. Also ja, totale Resonanz absolut, an der Stelle.
Ja. Also ich glaube, es gibt den einzelnen Menschen nicht ohne den Kontext. Also das kann man jetzt sozial konstruieren, man kann es quantenphysikalisch konstruieren, man kann es spirituell konstruieren, aber der Hans-Peter Dürr, der sich viel mit der Brücke zwischen Quantenphysik und Spiritualität beschäftigt hat, der hat das irgendwann mal so ausgedrückt, sagte, naja, stellen Sie sich mal vor, also hier haben Sie A und da haben Sie B. Und jetzt gibt's aber A und B gar nicht, sondern es gibt eigentlich nur die Beziehung dazwischen, um quasi die grundlegenden Konzepte von Quantenphysik zu erklären. Und das kann unser Verstand nicht so richtig gut greifen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eben natürlich sehr, sehr viel immer in Beziehung passiert und auch in Beziehung überhaupt erst sichtbar wird. Und deswegen würde ich dir sehr zustimmen zu diesem Thema Konflikt und Konfliktkompetenz und Reibung. Also da werde ich immer vorsichtig, wenn solche Utopien dann in Richtung Harmonie und Weltfrieden gehen, wo man sagt, nee, da vergesst er aber was. Und da vergesst er natürlich, dass, wenn man sagt, ein System besteht immer aus Einzelteilen und in Beziehungen, natürlich ist es so, dass diese Einzelteile eines Systems sehr häufig sogar mit ihren jeweiligen Bedürfnissen in Konflikt stehen. Und das ist ja dann eher die Frage, wie gehen wir mit diesen Konflikten denn dann um? Und wie sieht eine reife Konfliktkompetenz zwischen Menschen aus? Das ist ja die eine Perspektive. Die haben wenigstens noch eine menschliche Stimme. Die könnten sich noch miteinander unterhalten oder sich in Beziehungen setzen sozial. Aber wie sieht auch eine Konfliktkompetenz sozusagen zwischen Menschen und Nichtmenschen aus? Und das ist ja was uns gerade ein bisschen schwerfällt. Ne? Also da gibt es Bedürfnisse eines Planeten und der hat auch relativ klare physikalische Grenzen. Und wir tun so, als könnten wir diese planetaren Grenzen mit dem Planeten jetzt verhandeln oder uns darüber hinwegsetzen einfach, ohne da zu stark in eine Verhandlung oder Aushandlung zu gehen. Und das ist halt nicht so eine wahnsinnig erwachsene Konfliktkompetenz.
Ja, das ist... Ich finde, es ist fast schon witzig, wie du, also ne, da so drauf zu schauen, ja, weil das ist dann wenn man so drauf schaut, irgendwie fast albern, ne? Wenn man sich denkt, was machen wir hier eigentlich? Also das ist irritierend. Was meintest du denn gerade eigentlich mit Beziehungsachsen? Also für ein gelingendes Zusammenleben muss man in Beziehungen denken und in Beziehungsachsen. Und vor allem, wenn du gerade gesagt hast, ja, es gibt ja so Millionen, Milliarden Beziehungen, noch viel mehrere Potenznetze. Also das ist ja, das finde ich schwierig zu greifen, wenn man, ich kann sagen, klar, es steht alles in Beziehung zueinander und irgendwie ist alles eins, so das kriege ich vielleicht auf einer ganz abstrakten Ebene hin, aber wenn ich jetzt einzoome und mir denke, oh mein Gott, und diese wie vielen Optionen und Möglichkeiten von Beziehungen, das überfordert doch total,
ja,
oder?
Ja. Naja, natürlich, klar. Also die Gesamtkomplexität werden wir natürlich niemals abbilden und auch nie verstehen, das ist ja klar. Also weil diese Ketten, die kannst du jetzt ja sehr, sehr weit denken und irgendwann kommst du dann wirklich da raus, wo halt alles mit allem in irgendeiner Art und Weise in Beziehung steht und verbunden ist. Und das ist, glaube ich, jetzt genau die Gratwanderung, die Balance, die es zu finden gilt, wenn man es jetzt mal wirklich wieder runterbricht und auch sagt, was heißt denn das jetzt für ein konkretes Unternehmen oder eine Organisation? Und in dem Feld bin ich ja unterwegs. Dann wird es natürlich immer darum gehen, Komplexität erstmal anzuerkennen und sie nicht zu trivialisieren, also nicht immer runterzurechnen auf so ein- oder zweidimensionale Ursache-Wirkungsbeziehungen, sondern erstmal schon zu verstehen, dass das mehrdimensionale Abhängigkeiten sind und dann aber natürlich eine pragmatische Dosierung zu finden, mit der wir noch umgehen können, auch mit unserem kognitiven Verstand umgehen können. Das kann zum Beispiel so aussehen, und das ist aber schon eine Erweiterung, dass wir haben so ein, das jetzt, ich gehe jetzt mal sehr auf die methodische Ebene, ein Tool, mit dem wir im Stellar Approach arbeiten, das nennt sich Regenerative Business Canvas, wo wir uns den quasi Leistungserstellungsprozess einer Organisation anschauen, sei es jetzt Produktion oder Dienstleistung oder was auch immer, und dann schon mal hingehen und gucken, okay, an welchen Stellen dieses Leistungserstellungsprozesses sind wir eigentlich mit wem im Austausch und mit wem in Beziehung? Und zwar jetzt nicht nur mit Menschen, also Zulieferer, Kundinnen und so weiter, sondern eben auch mit nichtmenschlichen Entitäten, also lokale Wassersysteme, mit denen wir irgendeine Beziehung ja auch haben, wenn wir Autos produzieren oder was auch immer. Oder auch Fauna, mit der wir in irgendeiner Art und Weise im Austausch sind. Und so, und da kann man natürlich jetzt, das meine ich mit pragmatischem Umgang, also natürlich kann man diese Kette nicht jetzt ins Endlose weiterspinnen, das kriegen wir nicht hin. Aber es ist schon ein Mehr an Vielfalt und ein Mehr an Komplexität im Vergleich zu dem, was wir so normalerweise denken. Und es ermöglicht uns immer noch, damit pragmatisch umzugehen und dann mal hinzugucken. Und dann haben wir nachher vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stakeholder und Stakeholderinnen da drum rumstehen. Und dann mal hinzugehen und zu gucken, wie sind denn eigentlich diese Beziehungsachsen, das meinte ich damit, also einfach diese Verbindung, wie sind die eigentlich ausgestaltet? Haben wir auf diese Menschen oder auch nichtmenschlichen Entitäten, haben wir auf die eigentlich eher einen positiven Einfluss oder eine positive Wirkung? Oder eher eine negative Wirkung? Und je nachdem, wo wir da rauskommen, was könnte man denn tun, um die negative Wirkung zu reduzieren oder vielleicht sogar die positive noch zu verstärken? Und das ist schon ein bisschen anderes Bild, ne? Also im Sinne von Teil der Natur sein, Teil dieses großen planetaren Stoffwechsels zu sein, ohne das jetzt so weit zu treiben, dass es kein Mensch mehr verstehen kann und dass es uns überfordern muss, aber immerhin so ein etwas ganzheitlicheres und vollständigeres Bild zu erzeugen und das auch bewusst in strategische Planungen und Geschäftsmodell, Weiterentwicklungen und so weiter auch mit reinzunehmen, zu sagen, aha, wenn das so ist, wie könnten wir denn dann das, was wir hier wirtschaftlich tun, vielleicht weiterentwickeln oder umgestalten?
Ja, ich finde es wahnsinnig nachhaltig, natürlich in dem Kontext, wo es um Unternehmen geht, die eben natürlich einen hohen Ressourcenverbrauch haben etc. Ne, da hat es dann auch auf der ökologischen Skala natürlich einen größeren Effekt, als wenn ich jetzt als Privatperson gucke, wie ist denn meine Beziehung eigentlich jetzt, sage ich mal, mit dem Wasser hier? Ja, also verbrauche ich davon viel oder wenig oder wie achtsam mache ich das alles? Und trotzdem finde ich es wahnsinnig interessant für das eigene Wirken, sowas auch immer auf persönliche Ebene zu beziehen. Aber lass uns doch mal ganz kurz die Punkte durchgehen. Wir sind ganz schnell abgebogen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, so, ja, ein Punkt ist ja Purpose beziehungsweise Sinn. Hast du deinen Sinn gefunden? Und da haben wir eine ganz, ganz große Schleife gemacht. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch wieder raus, nur eben eine Ebene höher, wenn man so möchte. Und dann hast du gerade Wirkung genannt. Das ist ja auch nochmal ein Punkt des Stellar Approaches. Du hast das ganze Ding mitentwickelt. Vielleicht mal dann in der Kürze und in der heruntergebrochenen Komplexität, was sind denn damit man es auf die Schnelle verstehen kann, die wichtigsten Elemente, die man sich da anschaut.
Also der Seller Approach an sich ist zunächst mal einfach ein Framework, was Organisationen einen halb strukturierten Entwicklungsweg in Richtung regenerativerer Wirtschaftsweisen ermöglicht, also iterativ, Schritt für Schritt im jeweiligen Circle of Influence, im jeweiligen Einflussbereich. Und um diesen Weg ein Stück weit zu strukturieren, haben wir drei Elemente verwenden wir da. Das sind einmal Prinzipien, dann sind es Praktiken und Tugenden. Da kann ich jetzt überall nochmal reingehen, aber auch da wäre die Schleife dann ein bisschen länger. Also vielleicht nur ganz grob gesprochen, die Prinzipien sind wie so Designprinzipien einer regenerativen Wirtschaft. Also die sind ein Stück weit so die Leitsterne, die uns eine Information darüber geben, ob wir gerade in der richtigen Richtung oder in einer hilfreichen Richtung unterwegs sind. Also wie so ein Kompass eher. Mhm. Und die sind aber noch einigermaßen abstrakt. Und dann ist ja schon die Frage, okay, was heißt denn das eigentlich jetzt für mich ganz konkret als Organisation, als Unternehmen, als Team, als Führungsteam, wie auch immer. Und dafür haben wir diese sieben Praktiken, also Prinzipien gibt es vier und Praktiken gibt es sieben, sieben Praktiken entwickelt, die unabhängig davon, was genau die Menschen in der Organisation machen, eigentlich für jede Art von Rolle und für jede Art von Team anwendbar sind, die einfach dabei helfen, systemisches Verständnis zu entwickeln, die dabei helfen, in Entscheidungssituationen mehr Perspektiven einfließen zu lassen, die dabei helfen, regenerative Wirkung zu messen, die dabei helfen, Prozesse stärker in Kreisläufen zu denken, kreislauforientierter vorzugehen und so weiter. Also da wird es dann sehr, sehr konkret. Und die Tugenden sind dann eher auf einer wirklich individuellen Ebene. Das hat viel mit auch eigener Resilienz zu tun, weil wir ja in so einer Phase gerade stecken, in der eigentlich die Systeme als solche umgebaut werden müssten. Also gesellschaftliche Systeme, wie zum Beispiel das Wirtschaftssystem, bräuchte wahrscheinlich mal ein Update so langsam. Auch in der Frage der Spielregeln und der Regulierung. Und gleichzeitig passiert das ja aber gerade nicht. Und damit sind ja alle Menschen und auch alle Unternehmen in so einer blöden, paradoxen Situation, dass sie die Spielregeln ändern müssten, während sie ja gerade das Spiel gerade spielen. Also wir sind in diesem wirtschaftlichen Spiel alle drin. Die Spielregeln sind so, wie sie sind und werden im Moment gerade, also wir reden jetzt hier Mitte 2025, derzeit wird Regulierung teilweise verabschiedet, die uns eher in die Vergangenheit als in die Zukunft transportiert. Und in dem Maße, in dem die Politik aber jetzt die Probleme nicht löst, verschwinden die Probleme ja nicht. Die Probleme sind ja trotzdem da. So, also der Planet heizt sich weiter auf, die Artenvielfalt nimmt weiter ab, die soziale Ungleichheit nimmt weiter zu und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich natürlich mehr und mehr die Frage, okay, also wenn es die Politik nicht richtet und wenn da niemand ist, der uns rettet, das wär immer die schöne Fantasie, irgendwann kommt jemand und der rettet uns oder die. Wenn das aber nicht passiert, dann ist ja das Blöde, dass der Handlungsauftrag und die Agency dann umso mehr in andere gesellschaftliche Systeme reinrutscht und sich verschiebt, nämlich in die Zivilgesellschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt in die Wirtschaft selbst. Und dadurch entstehen halt viele Paradoxien und deswegen diese Tugenden, also da haben wir drei Stück von definiert, die heißen Mut, Gestaltungsfreude und Ausdauer. Und die sollen uns eher individuell dabei helfen, nicht auszubrennen auf diesem Weg, weil das natürlich, ja, ist halt ein Marathonlauf und das geht nicht so schnell leider.
Ja. Das leuchtet absolut ein. Ich finde das immer, also irgendwie, ich habe da halt ein Faible für, du hast es vorhin gesagt, so du denkst da gerne in Modellen und Modelle sind meistens stark vereinfacht. Ich mag diesen Satz, alle Modelle sind falsch und manche sind hilfreich. Also es kommt halt immer drauf an, was jetzt hier gerade der Kontext ist und ob mir jetzt eben dieses Modell an der Stelle weiterhilft oder nicht. Ich mag aber irgendwie total die Fragen, die der Stellar Approach einen auffordert, sich zu stellen. Egal, ob ich mir diese jetzt als Organisation stelle und dann eben gucke, okay, was ist denn hier eigentlich meine Wertschöpfungskette und was ist mein Wirken in der Welt? Und das kann ich aber ja genauso gut. Und deswegen mochte ich diesen Gedanken, so ein bisschen spaßhaft, wie kann ich das denn als Individuum auf mich anwenden? So, weil ich finde, da kann ich mir ja genauso die Fragen stellen. Ja, geht's jetzt hier um gelingendes Zusammenleben oder um gelingendes Leben? So, und das hat ja sowieso miteinander zu tun, deswegen kann man es gar nicht komplett voneinander trennen, aber ich kann mir ja schon irgendwie die Frage stellen, was ist so mein Purpose oder mein Sinn, ne? So wie ich dich das vorhin gefragt habe. Und ich mochte sehr gerne deine Antwort, ja, wie, ne, vielleicht irgendwie möglichst ein Geschenk an die Welt und an mich selber zu sein. So, ne? Also in dem Moment denkst du ja auch beides mit. So, ne? Oder die Frage, wie arbeite ich, ne? Also irgendwie, wie, das kann jetzt im Individuellen sein, ja, wie strukturiere ich meinen Alltag? Wie gestalte ich meine Prozesse? Ne? Hetze ich immer nur von A nach B oder baue ich ein bisschen Puffer ein im Realen? Ne? Da gibt's ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Oder wie will ich eigentlich meine Ressourcen fließen lassen in Form von Zeit, in Form von Geld, in Form von Aufmerksamkeit? Und wie versorge ich damit mich und andere? Ja, wie will ich in Resonanz gehen mit mir, aber auch mit der Welt insgesamt, mit anderen Menschen? Ja, also wie will ich mich eigentlich auf diese Welt beziehen und wie möchte ich dann vielleicht auf einer weiteren Ebene dadurch wirken? Ich finde, das sind so gesehen total gute Fragen und es macht einfach Sinn, diese zu stellen. Egal, ob jetzt ich eine Organisation bin, die vielleicht tausende Mitarbeitende hat und wirklich einen realen Einfluss hat, so wo Gelder hingeleitet werden und im Vergleich, ja, ich habe auch einen realen Einfluss, wo meine paar Euros hingeleitet werden, aber gesamtgesellschaftlich ist der dann doch eher gering. So, und trotzdem ist es irgendwie sinnvoll, sich diese Fragen zu stellen, finde ich. Gerade vor dem Hintergrund, den du eben sagst, so, ja, wenn die Politik aber nicht so viel reguliert, dann geht die Notwendigkeit der Handlung eben an die einzelnen Menschen und an die Wirtschaftsunternehmen selbst, so.
Naja, sie reguliert ja sehr viel. Die Politik, sie reguliert halt nur in fragwürdige Richtungen. Ne? Also natürlich gibt es eine Menge also Anreizsysteme, Subventionen, Besteuerung und so weiter. Das sind ja alles Interventionen, sind ja alles regulatorische Interventionen, die aber leider an vielen Stellen nicht in Line sind mit empirischer Evidenz und auch einfach physikalischer Evidenz. So, das ist ja keine, also der Sündenfall der Nachhaltigkeit ist ja sozusagen gewesen, dass Nachhaltigkeit irgendwann überhaupt zu einem ideologischen Thema erklärt wurde. Es ist überhaupt kein ideologisches Thema, es ist ein physikalisches Thema. Und da hat natürlich auch die fossile Lobby viel für getan, dass dieses Thema zum weltanschaulichen Thema plötzlich wurde und wir auch so die Diskussionen darüber führen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also dem Planeten ist es herzlich egal, ob wir das weltanschaulich betrachten oder nicht. Und das, also nur das kurz, um das einzusortieren. Ich würde nicht sagen, die Politik reguliert nicht. Sie reguliert halt nur auf eine nicht so wahnsinnig hilfreiche Art und Weise.
Ich mag die Formulierung der Sündenfall der Nachhaltigkeit. Und vielleicht an der Stelle auch Nachhaltigkeit versus regenerativ. Das ist ja auch schon wieder so gesehen überholt. Also ich glaube, in so Kreisen, in denen du dich jetzt beispielsweise bewegst oder wenn ich teilweise mit irgendwie Organisationen und Menschen da spreche, die irgendwie ja irgendwelche abstrakten Modelle denken, das ist ja auch immer was sehr privilegiertes Vordenkendes, oder, ne? Das, glaube ich, kann man so schon sagen oder zumindest kommt es mir so vor. Und da wird es ja zum Teil auch gesagt, ja, nachhaltig ist eigentlich auch gar nicht, also nachhaltig reicht ja gar nicht, ja. Wenn nachhaltig in der Definition bedeutet ja nur, ich nehme nur maximal so viel weg, wie auch nachwächst. So, aber wenn ich schon ganz, ganz viel kaputt gemacht habe, so, dann bringt Nachhaltigkeit halt maximal den Status quo zu halten. Wenn ich aber will, dass Dinge eben wieder heile werden, so, dass irgendwie Ressourcen sich wieder aufbauen, dann muss es regenerativ sein. Und insofern, ist es eigentlich ja auch gar nicht mehr, also es reicht eigentlich nicht, über Nachhaltigkeit zu sprechen, so.
Ja, genau, also zwei, drei Anmerkungen dazu, weil mich diese Diskussion manchmal auch, also die, ich finde, die führt manchmal auch in eine falsche Richtung. Also erste Anmerkung, wenn wir über regenerativ sprechen und über das, was da drin steckt, dann ist es überhaupt keine neue Idee, sondern das ist uraltes Wissen. Und bis vor, sagen wir mal, 500 Jahren oder so wäre, glaube ich, auch, wären die Menschen nicht so sehr auf die Idee zu kommen, das anders zu sehen, als dass wir natürlich Teil dieses großen Stoffwechsels hier sind und Teil dieser großen, also diese Teil der Natur sind. Und dass wir da Bedingtheiten und Interdependenzen und wechselseitige Abhängigkeiten einfach auszuhalten haben. Und dann gab es natürlich bestimmte Entwicklungen, Aufklärung, kategoriales Denken, Verwissenschaftlichung und so weiter. Das hat ganz viele Vorteile, so. Dadurch verstehen wir viele, viele, viele Dinge in ihrer Tiefe deutlich besser als früher. Aber was natürlich verloren gegangen ist, ist die Breite. Also wie hängen denn die Dinge eigentlich miteinander zusammen? Da sind wir wieder beim Thema Beziehungen und Interdependenz. Und das, also das will ich dazu sagen, weil du eben gesagt hast, dann so in diesen Szenen werden dann manchmal so abgefahrene Modelle miteinander diskutiert. Das ist überhaupt kein, also ist überhaupt nichts Abgefahrenes. Ne? Ich finde, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand, zu sagen, naja, wir sind halt Teil hiervon. Wir haben uns jetzt lange trainiert darin, uns in, also das in Trennung zu denken. Und wir haben uns der Fiktion halt auch jetzt ein paar Jahrzehnte hingegeben, dass man das irgendwie trennen könnte, dass der Mensch da quasi sich rausnehmen kann aus dem Bild. Und jetzt merken wir halt, dass dem Planeten das nicht so gut gefällt. Und was da passiert, ist ja nichts anderes als Selbstregulation. Also die Klimakrise ist ja nichts anderes als eine selbstregulierende Reaktion des Planeten auf das, was wir eben halt, was wir getan haben oder was wir jeden Tag tun. Also das als eine Anmerkung. Das zweite ist dieses Thema nachhaltig versus regenerativ. Ich finde, das gewinnt dann oft so eine dogmatische Assoziation oder Konnotation, dass man dann irgendwie, jetzt geht's jetzt eher um nachhaltig, da geht's eher um regenerativ. Und als jemand, der sich sehr mit regenerativer Wirtschaft beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben hat und so, ist es mir ehrlicherweise so ein bisschen wurscht. Also das sage ich auch immer dazu. Natürlich brauchen wir, das ist schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Wir brauchen natürlich Begriffe, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Wir brauchen auch eine gewisse Präzision in den Begriffen, dass wir das Gleiche darunter verstehen. Und gleichzeitig führen diese Begriffe halt leider häufig dazu, dass es dann in so Graben- und Glaubenskämpfe reingeht, dass man sagt, ja, aber Nachhaltigkeit reicht. Und der Nächste sagt, nein, regenerativ. Und da würde ich auch nochmal unterscheiden, was für eine Art von Nachhaltigkeit meinen wir denn? Also ich habe neulich mal gelesen, und dem kann ich mich eigentlich sehr anschließen, Regenerativität ist eigentlich ein Prozess und Nachhaltigkeit ist dann das Ergebnis. Aber nicht die konventionelle Nachhaltigkeit, so wie wir sie jetzt definiert haben, sondern einfach eine echte Nachhaltigkeit. Also wenn wir regenerative Prozesse gestalten, dann ist das Ergebnis, dass wir Nachhaltigkeit erzielen. So. Und zwar echte, ernst gemeinte Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich in der konventionellen Nachhaltigkeitsdebatte angefangen, Nachhaltigkeit auf dieses Do No Harm zu reduzieren, also keinen weiteren Schaden hinzuzufügen. Und das ist tatsächlich ein bisschen kurz gesprungen, insbesondere dann, wenn man halt schon so wahnsinnig viel Schaden hinzugefügt hat. Das ist ja der Aspekt, auf den du hinaus wolltest. Aber ich würde gerne was dafür tun, dass die Gräben da nicht größer werden zwischen denen, die Nachhaltigkeit als Begriff besser finden und denen, die Regenerativität besser finden, sondern dass auch da die Brücken gebaut werden. Und vielleicht ist dieses Thema Prozess versus Ergebnis eine mögliche Brücke, über die man da gehen kann.
Das macht auch wieder einiges auf. Also erstmal danke dir für diese Einordnung, so furchtbar unaufgeregt zu sagen, Herr Mann, das ist alles gar nichts Neues, so come on. ja, kann ich voll verstehen und mitgehen, und ich meinte es auch gerade gar nicht so im Sinne von, ich will da Gräben aufmachen, sondern einfach so, wie ich es erlebe. Und dann hast du da manchmal irgendwie so Graphen, die sagen halt so irgendwie, das ist degenerativ, das ist nachhaltig und das ist jetzt regenerativ und das ist, wo wir hin müssen, weil das reicht nicht. Und das sind auch einfach so Modelle. Und genau, so gesehen ist dann regenerativ ein bisschen weiter gedacht als nachhaltig, aber das ist totale Haarspalterei. Von daher müssen wir uns da gerne auch gar nicht so lange aufhalten.
Ja, sowohl als auch. Also das meine ich ja mit. Es ist schon wichtig, dass wir verstehen, was wir damit meinen.
Ja.
Und es ist auch wichtig, dass man nicht die Energie darauf verwendet, jetzt in Begriffsfäden zu versinken, sondern halt eher zu gucken, okay, und was müsste jetzt getan werden, damit wir in Richtung einer solchen Welt dann auch navigieren miteinander.
Das ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist was Ideologisches. Ja, dann verliere ich mich nämlich in eigentlich den Dingen, die nicht so relevant sind oder die uns einfach nicht weiterbringen. Und hier hast du gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt. Das ist nämlich das Ding Prozessqualität versus Ergebnisqualität. Oder so drücke ich das eigentlich gerne aus. Oder so macht es einfach für mich total viel Sinn. Ich denke einfach, wenn ich einen guten Prozess habe, dann kann das Ergebnis eigentlich fast nur gut werden. So, außer irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber mit einem guten Prozess ist eigentlich fast egal, was das Ergebnis wird. So, weil der Prozess, und das ist eigentlich egal, ob es jetzt vielleicht funktioniert das jetzt nicht im Sinne von, ich will jetzt hier eine ganz bestimmte Sache bauen, weil am Ende soll genau dieses Produkt daraus kommen. Aber wenn ich jetzt vor allem auf einer Beziehungsebene mit verschiedenen Menschen unterwegs bin, sondern geht es gar nicht darum, ich will jetzt mit dir diese eine bestimmte Sache machen oder erreichen, sondern hey, ich will einfach, dass wir in einer guten Beziehung zueinander sind, dann ist das, was dabei rauskommt, in der Regel gut. So. Und das finde ich ist ein Paradigmenwechsel im Endeffekt, so dass man sagt, ey, es geht gar nicht so sehr dieser Fokus auf vom Ende her denken macht häufig total Sinn, will ich gar nichts gegen sagen, aber einfach so dieses Ding, ja, wir müssen in Prozessen denken, eben dynamisch denken und gucken, dass wir da eine gute Beziehungsqualität und eine gute Prozessqualität mit uns und anderen und der Welt hinbekommen, weil dann ist das Neue, was am Ende dabei rauskommt, auch ganz gut in der Regel.
Ja, genau. Also ich glaube, und gute Prozesse sind dann Prozesse, die eben auch lernende Prozesse sind. Das wäre mir noch wichtig. Also insofern macht schon so iterativeres Vorgehen, lernendes Vorgehen macht schon auch einen gewissen Sinn. Und das andere ist dieses Thema Ergebnis versus Prozess. Also klar, ich meine, insgesamt ist das natürlich, was wir hier veranstalten, immer ein riesengroßer Prozess. Also Ergebnisse sind ja nie stabil bis ans Ende aller Tage, sondern das sind halt immer temporäre Stabilitäten vor dem Hintergrund einer generellen Instabilität. Ne? Also das Leben an sich ist ständige Bewegung, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Also es gibt nicht diesen festen Zustand. Und insofern ist alles das, was wir quasi als Stabilitätsfiktion haben, und das brauchen wir als Menschen auch. Also wir würden ja wahnsinnig werden, wenn das alles immer nur auch gefühlt alles in Bewegung ist, auch wenn es das eigentlich ist. Aber natürlich brauchen wir so temporäre Stabilität. Aber insofern sind alle Ergebnisse, die wir erzielen, natürlich immer nur temporäre Ergebnisse, die dann, also die für eine gewisse Strecke tauglich sind und irgendwann auch wieder zerfallen. Und dann entstehen wieder neue Ergebnisse. Und das ist vielleicht ein bisschen die Frage, mit welchem Welterschließungsmodell gucke ich eigentlich da draußen in die Realität und welche Realität konstruiere ich mir auch?
Was ist dein liebstes Welterschließungsmodell?
Das war jetzt, diesen Begriff habe ich jetzt gar nicht verwendet und habe dabei ein konkretes Modell vor Augen gehabt. Ich glaube, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gibt so ein Lebensparadox, und das hilft mir manchmal. Das ist nicht so ein richtiges Welterschließungsmodell, aber es ist schon eine Perspektive auf das Leben, glaube ich. Nämlich, dass das Leben gleichzeitig, und deswegen ist es halt wirklich paradox, das Leben ist gleichzeitig natürlich das Wichtigste, was wir haben, weil alles, was passiert, wir führen gerade hier dieses Gespräch, passiert ja gerade in diesem Leben hier. Und gleichzeitig, wenn man so ein bisschen weiter rauszoomt, ist es natürlich vergleichsweise unwichtig. Also diese 70, 80, 90 Jahre, die wir hier so haben, gemessen an 13 Milliarden Jahren Universum, 4,6 Milliarden Jahre Erde, zwischen 40 und 300.000 Jahre Menschen, so je nachdem, wie man es rechnet, ist das nicht so viel. Und damit jetzt zu tanzen, also ich glaube, das ist eine Art, worum es im Leben vielleicht gehen könnte, das ist die Frage zu beantworten, damit jetzt zu tanzen und eben nicht auf der einen Seite runterzufallen und zu sagen, dann ist ja eh alles egal, was ich hier mache, weil dann ist es ja eh nicht wichtig. Nee, ist alles wichtig. Also everything you do echoes in eternity, ist alles wichtig. Aber auch nicht auf der anderen Seite runterzufallen und zu sagen, das muss aber jetzt in 2 Monaten, in 3 Monaten genau so oder so oder so aussehen. Weil dafür ist es dann wiederum so ein bisschen zu unwichtig. Und damit, also ich glaube, diese Spannung, die da drin entsteht, die ist nicht so ganz einfach aufzulösen und auch nicht immer einfach zu halten. Aber mir hilft sie jedenfalls, manchmal die Flughöhe zu wechseln und so ein bisschen von oben drauf zu gucken auf das, nicht nur was wir miteinander hier machen, sondern auch auf das, was ich ganz persönlich hier mache.
Ja, das finde ich ist eine schöne und wertvolle Perspektive, die Flughöhe zu wechseln und auszuzoomen ab und zu und genau, dann vielleicht zu schauen, was ist jetzt hier eigentlich wirklich relevant oder wie relevant sind jetzt eigentlich hier die Dinge, denen ich da gerade die größte Bedeutung zumesse. Und auch zuzulassen, dass sie für mich persönlich eine Riesenrelevanz haben, weil ich habe ja vielleicht ein paar Jahre hier und ich weiß nicht, ob es überhaupt 70 sind oder noch mehr. Und vielleicht, da hat das Leben ja nie was versprochen. Das stimmt. Ich finde, für mich fühlt sich das wie ein sehr runder Punkt an dem wir da gerade sind. Ich weiß nicht, wie sich's für dich anfühlt oder wie du darauf schaust. Haben wir gerade noch irgendwas ganz Wichtiges ausgespart, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen sollten?
Nee, für mich war es bisher ein entspanntes Flanieren an relativ großen Themen entlang, ehrlich gesagt.
Ja.
Insofern, könnte man jetzt noch wahrscheinlich noch einige von diesen großen Themen neben dranlegen, aber es ist, glaube ich, noch nichts zur Sprache gekommen, was mir gerade total wichtig wäre.
Ich finde aber interessant, dass du sagst, ein entspanntes Flanieren, weil das sind, also klar, qua der Größe der Themen, über die wir reden, ist es, hat es auch irgendwie immer eine gewisse Tragweite und Relevanz. Ich frage mich jetzt gerade so, aha, wie hätten wir das Gespräch führen müssen, damit du sagst, wow, das war jetzt auch mal ein Dive.
So. Also das ist es auf alle Fälle. Ne? Ich bin immer nur in dem Spannungsfeld. Wir waren jetzt natürlich sehr stark bei diesen abstrakteren und sehr letztlich auch lebensphilosophischen Themen. Und gleichzeitig besteht das Leben halt natürlich auch aus der Frage von, okay, was machen wir jetzt damit und wie geht das jetzt konkret und wie verändern wir denn gesellschaftliche Systeme und wie verändern wir denn Organisationen und wie verändern wir uns vielleicht auch selbst. Mhm. So, das ist natürlich ein großer Teil dessen, was ich in meinem sonstigen Leben tue. Da haben wir jetzt gerade nicht so viel drüber gesprochen, aber ich kann das gut aushalten. Ich hoffe, deine Hörer und Hörerinnen auch.
Ja, also das hoffe ich auch. Ansonsten müssen Sie uns das feedbacken und ein weiteres Gespräch einfordern. Dann komme ich damit nochmal auf dich zu und dann schauen wir, was der Prozess dann dort sagt. Ich packe aber natürlich auch, sofern du das möchtest, alle relevanten Links und Infos zu dir in die Shownotes. Das heißt, da finden Leute dann natürlich noch auch weitere, ja, weiterführende Infos. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht so als Hintergrund auch da, ich höre das hier ja immer, also diesen Podcast als Einzelperson, ja, als Mensch, der sich irgendwie fragt, ja, okay, was heißt denn gelingendes Leben? Und vielleicht ist es dafür auch schon wichtig zu schauen, okay, es gehört nicht nur ein individuelles gelingendes Leben, sondern ein gelingendes Zusammenleben dazu. Und ich finde, wir haben über sehr, sehr große und elementare Themen hier gesprochen. Und den kann man sich, glaube ich, auch nur auf einer gewissen Flughöhe nähern, ne? Weil dann, genau, wie du sagst, dann heißt es eben, ja, wie mache ich das denn jetzt im Einzelnen? Und da muss man aber natürlich immer einzoomen. Dann bin ich halt bei meiner konkreten Organisation oder bei dieser konkreten Wertschöpfungskette oder bei meinem ganz speziellen Thema, was ich jetzt hier habe. Und da muss man, also das wird dann so spezifisch, glaube ich, dass es im Zweifelsfall für eine große Hörerschaft auch gar nicht mehr so super relevant ist. Ich glaube aber, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ich vielleicht in einer Organisation arbeite, die Lust hat, sich da mal irgendwie selber abzudaten, zu schauen, ey, wo stehen wir denn, und vielleicht auch gewillt ist, Dinge anders zu machen, dann wärst du da wahrscheinlich der geeignete Ansprechpartner für. Das ist ja vielleicht ein Thema, was man hier nochmal gut mitnehmen kann.
Möglicherweise ja, genau, vielleicht.
Möglicherweise vielleicht. Wir werden sehen. Wir sind alle in einem großen Prozess. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich würde dir gerne zum Abschluss zwei ganz kleine Fragen nochmal stellen. Guck mal, du hast ein Buch geschrieben, hast du ja gesagt. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Ja, ich glaube, im Anschluss an das, was ich eben kurz gesagt habe mit diesem Paradox, irgendwie sowas Ähnliches wie nimm dich ernst, aber nicht zu ernst. Oder sowas.
Ja, danke dir. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Ach, ich glaube, wahrscheinlich über so ein bisschen über das Ende des eigenen Lebens, glaube ich, ist es hilfreich nachzudenken. Also, mein Gefühl ist, dass vieles von dem, was wir hier so, wo wir hinterherlaufen sozusagen und was dann auch gewisse Dysfunktionalitäten mit sich bringt, auch damit zu tun hat, dass wir ein bisschen merkwürdiges Verhältnis zum Tod und auch zu unserem eigenen Tod haben. Und der so ein Stück, manchmal, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht über Menschen drüber stülpen, aber insgesamt in der gesellschaftlichen Debatte so ein bisschen aus dem Sichtfeld gedrängt wird. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, uns, oder andersrum, wenn wir es schaffen wollen, unsere Lebensweise wieder mit dem Planeten zu versöhnen, dann werden wir uns auch selbst mit unserem eigenen Tod wieder versöhnen müssen. Und ich glaube, das ist das ist so ein weiteres großes Thema, da können wir jetzt noch mal länger drüber sprechen.
Hast du ein paar Minuten?
Ich habe noch ein paar Minuten.
Ja. Ich habe auch ein paar Minuten. Okay, dann gehen wir da einmal rein. Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, halte ich für sehr wertvoll. Du hast es gerade gesagt, das wäre vielleicht etwas, was Menschen machen sollten. Wie machst du das?
Ja, ich habe da nicht so klare Rituale, aber ich, also für mich ist das sehr präsent tatsächlich als Thema. Und ich weiß gar nicht genau warum, aber das hat irgendwann angefangen, dass ich, also ich wurde neulich mal gefragt oder habe so einen Fragebogen gelesen, wie häufig man so über den eigenen Tod nachdenkt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das, glaube ich, wirklich täglich auf irgendeine Art und Weise tue. Und jetzt gar nicht todessehnsüchtig, sondern halt im Wissen, dass diese Zeit hier begrenzt ist. Und dass der Tod halt schon ein Teil des Lebens ist. Also das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen missverständlich in unserer Gesellschaft geworden ist, dass wir quasi Leben und Tod als Gegensatz betrachten. Und eigentlich ist natürlich, ist das, der Gegensatz zum Tod ist nicht das Leben, sondern der Gegensatz ist die Geburt. Also Geburt, Sterben, geboren werden, sterben, geboren werden, sterben. Und das Ganze ist das Leben. Also der Lebensprozess besteht sowohl aus dem Werden und aus dem Geborenwerden, als auch aus dem Sterben und Vergehen. Und da sind wir dann wieder so ein bisschen beim Thema, wir hängen zusammen, weil natürlich klar, das, was wir zurückgeben, was dann kompostiert wird, was zurückgegeben wird in den Kreislauf, in den Stoffkreislauf, auch wieder neues Leben ermöglicht. Also der Tod ist eine Voraussetzung für Leben. Wenn es keinen Tod mehr gäbe, dann wird es auch kein Leben mehr geben. Und zwar jetzt nicht nur spirituell, sondern wirklich auch ganz materiell gedacht, weil wir brauchen auch sozusagen die Stoffe und die Energie, die wieder zurückgegeben wird in den Kreislauf. Und mit der Perspektive kann man sich dann schon fragen, was machen wir hier eigentlich, wenn man so über Longevity-Ideen nachdenkt und unendliches Leben, die Sehnsucht nach unendlichem Leben, das ist dann eigentlich ein Verhinderer von kollektivem Leben. Ne? Also die Tatsache, dass dann individuell länger gelebt wird, könnte man sagen, macht das kollektive Leben ein bisschen schwieriger.
Da bin ich bei.
Ja, und so, und das, also ich glaube, das muss gar nicht so schwarz und traurig und sonst was sein. Ich glaube, einfach diese Perspektive immer so ein bisschen mitklingen zu lassen, wie so ein Oberton, im eigenen Leben, zu sagen, naja, das ist schon auch begrenzt, was wir hier machen miteinander. Also das Leben mit dem kleinen L, so das individuelle Leben, das ist begrenzt. Das Leben mit dem großen L, das ist vergleichsweise unbegrenzt. Das wird noch ein Stückchen weitergehen wahrscheinlich. Aber ja, das hat ein bisschen, glaube ich, was mit diesem Thema, wie schauen wir aufs Leben zu tun. Und das eröffnet einfach nochmal eine bisschen andere Perspektive auf all das, was wir hier miteinander veranstalten.
Ich finde es interessant, du hast vorhin dieses Beispiel gesagt, ja, stell dir Punkt A vor und stell dir Punkt B vor und dann guck, wie du von A nach B kommst oder irgendwie die Distanz dazwischen. Und dann stell dir vor, es gibt Punkt A und Punkt B gar nicht. So, und wenn man auf der einen Seite Geburt nimmt und auf der anderen Seite Tod ist, dann ist ja dazwischen das Leben.
So. In unserer zeitlichen Konzeption genau, ja, richtig.
Ja. Und du hast Werden und Vergehen gesagt und ich verstehe schon, dieses Vergehen auf einer körperlichen Ebene meint dann eben so vielleicht das Abbauen der Fähigkeit von Organen und ja, im Grunde davon. So, aber so gesehen, also ich habe mal mit Annelie Keil gesprochen, das ist eine Professorin für Soziologie und Gesundheitswissenschaften, die sich auch viele Gedanken über das Leben gemacht hat und die war schon zum Zeitpunkt unseres ersten Gespräches 82 Jahre alt und die hat einen schönen Satz gesagt, die hat gesagt, älter werden heißt neu werden, weil so wie heute war ich ja noch nie so. Und das, finde ich, ist eigentlich eine schöne Perspektive auf das Leben, auch vielleicht auf das Altern. Und irgendwie musste ich dann gerade denken, als du Werden und Vergehen gesagt hast, so, naja, aber eigentlich ist ja vielleicht Sterben auch Werden. Ne? Weil wenn es dazugehört, dann ist auch das ein Werden in dem Sinne.
Ja, genau. Also das gibt natürlich dann den Punkt, wo das sehr, sehr nah beieinander ist, auf alle Fälle. Und ich finde, es hat schon auch einen gesellschaftsentwicklerischen Aspekt, weil die Tatsache, dass wir den Tod und das Sterben und das Vergehen so stark tabuisieren und rausdrücken, spiegelt sich ja auch eben wieder in der Art und Weise, wie wir bestimmte Systeme, die uns nicht mehr dienlich sind, gehen lassen können oder nicht gehen lassen können. Also das ist ein Aspekt, der es uns, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr schwer macht, ins Neue zu kommen, dass wir das Alte nicht sterben lassen können gerade. Und auch keine Idee davon, also gesellschaftlich keine Idee davon haben, wie das gehen soll. Also da schließt sich der Kreis so ein bisschen ganz am Anfang unseres Gesprächs. Es ist nicht nur eine individuelle Frage, es ist auch eine kollektive und auch eine, ja, gesellschaftssystemische Frage.
Ja, total. Aber es ist total interessant, hier diese Beziehungsachse aufzumachen, wenn man so möchte, zwischen, was ist eigentlich mein Verhältnis oder meine Beziehung zu dem Thema Tod und Vergehen und zu dem Thema irgendwas kommt zum Ende. So, und wie funktioniert Gesellschaft? Das war auch in dem Gespräch mit Joanna Breidenbach, weil ich fand diese Formulierung total schön. So, ja, sich selber vielleicht so ein bisschen als Sterbebegleiter für ein altes System zu sehen. Natürlich kann ich hier und da vielleicht Impulse reingeben, das ist jetzt gar keine Frage. Aber im Grunde ist vielleicht eine schöne Wirksamkeit daran, irgendwie diesen Prozess zu bezeugen, dass etwas nicht weitergehen kann, so, ne? Und das ist eben auch eine ganz wichtige Aufgabe und Rolle darin, so, ja, zu.
Naja, und also den Gedanken ernst nehmen, dass das Sterben halt dazugehört, also das lässt einen manchmal auch so ein bisschen anders auf diese Krisensituationen drauf gucken, zu sagen, naja, wir erleben halt gerade auch Sterben. Und das ist natürlich nicht schön. Das ist jetzt nicht, also das ist kein nicht unbedingt ein Juhu-Thema. Aber man kann es natürlich ein bisschen versuchen umzudeuten und sagen, und das ist Teil des Lebens. Also jetzt sind wir halt gerade mittendrin, ich meine jetzt nicht auf einer individuellen, sondern auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wir sind halt gerade mittendrin in einem Sterben, in einem Kollabieren auch natürlich. Ne? Also auch das Thema so ökologischer Kollaps, da hat ja, ich glaube, da gibt es ja oft so die Idee von, irgendwann ist es dann soweit und dann ist der Kollaps da. Und so ist es ja nicht, wir sind ja schon mitten im Kollaps. Also der ist halt schleichend, der ist halt leise. Aber es kollabiert ja schon an allen Ecken und Enden. Und das ist halt Teil dieses Sterbens. Und wenn ich mir aber sage, okay, und das braucht's aber, damit was Neues daraus entstehen kann, dann kann das vielleicht dazu führen, dass man das ein bisschen besser ertragen kann. Mhm. Also das meine ich jetzt nicht im Sinne von wishful thinking und jetzt irgendwie Zweckoptimismus, sondern ich finde den Gedanken, ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich mir da einfach nur was vormache, damit ich es erträglicher finde. Aber manchmal in so ganz ruhigen und stillen Phasen habe ich da auch mehr Kontakt zu und dann ja, habe ich das Gefühl, da ist was drin, da steckt was drin, dass diese Qualität des Niedergangs und des Vergehens das wichtige Spiegelbild von dem ist, was dann in irgendeiner Art und Weise dann auch neu daraus entstehen kann. Und ohne das eine gibt es das andere nicht.
Ich mache mir diese Gedanken auch, Simon, und ich komme da immer so ein bisschen zu dem Thema mit Privilegien, weil ich, also für mich ist es sehr, sehr, also ja, Resonanz oder anschlussfähig, so sich zu denken, ey ja, hier geht gerade wahnsinnig viel kaputt und das ist super schade, ne? Bei ganz vielen ist es super schade, vor allem wenn es um Artensterben geht und so eine Geschichten, ja, und Natur, was alles kaputt geht, das ist super schade. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber es muss auch ganz viel kaputt gehen, damit was Neues entstehen kann. Es muss leider anscheinend noch viel, viel dollere Zeichen geben, damit was Neues wirklich entstehen kann. So. Ich kann aber irgendwie, also das ist einmal eine Haltung, die ich einnehmen kann und die ich irgendwie auch sehr heilsam finde oder richtig finde. Ich muss aber gleichzeitig anerkennend sagen, ich kann das so ruhig sagen, weil es mir innerhalb dieses Kollapses ja verdammt gut geht. So, also seien wir mal ehrlich, ja, wo spüre ich das denn? Ne? Natürlich wir sehen das dann irgendwie so ökonomisch, sich irgendwie in Unternehmen Auftragslagen ändern und meine Güte, ja, dann sitzen Budgets nicht so locker und meine Fresse. So, aber wir unterhalten uns hier über verdammt abstrakte Dinge so und tanzen da in geistigen Höhen. So, ich habe keine Sorge darüber, irgendwie, was ich morgen esse. Ich gehe davon aus, dass ich auch noch in den nächsten 3 bis 10 Monaten meine Miete bezahlen kann. Und eigentlich gehe ich auch davon aus, dass ich es auch noch danach kann. So, also mir geht's ja gut. Das muss ich doch einfach anerkennen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich damit hin will. Vielleicht einfach nur zu einer Demut darüber, die ich irgendwie super notwendig finde an der Stelle. So, weil ich kann sagen, also irgendwie ist es, finde ich, wenn man diese Haltung annimmt und ich finde die richtig, ist es gleichzeitig irgendwie eine Verpflichtung aus meiner, oder nicht Verpflichtung, aber irgendwie schon auch richtig zu sagen, ja, ich kann diese Haltung aber auch nur haben aus der Perspektive, dass es mich individuell auch nicht so stark betrifft aktuell.
Ja, also kann ich 1000% zustimmen, dass das ganze Thema Privilegien ist ja eines, also wenn man jetzt so auf Multikrisen drauf guckt, ist ja eines, was ganz, ganz eng verwoben ist mit dem, was wir hier miteinander veranstalten. Also wenn wir jetzt in Richtung die Straße in Richtung Kolonialismus runtergehen oder die Straße in Richtung Patriarchat runtergehen oder was auch immer. Und da steckt beides drin, was du gesagt hast. Also erstens nur deswegen, weil es uns auf bestimmten Bedürfnisebenen sehr, sehr gut geht, können wir überhaupt über diese Themen nachdenken. Und zweitens aber dann schon natürlich auch die Verantwortung oder Verantwortlichkeit, die mit diesen Privilegien dann auch dann einhergeht. Also das dann schon auch ernst zu nehmen, also sich darum zu bemühen, mindestens mal diese Privilegien auch zu sehen überhaupt. Also so wie der Fisch und das Wasser, der halt im Zweifel gar nicht so ganz genau weiß, was das Wasser ist. Und so geht es ja vielen Menschen, die so in so selbstverständlichen Privilegien leben, dass sie gar nicht so richtig sehen, wie privilegiert sie eigentlich sind. Also das ist das eine. Und das andere natürlich das gute alte Superman. Ist es Superman oder Batman? Zitat? Ich weiß es gar nicht genau.
Spider-Man, große Macht.
Ich kenne mich ja nicht so aus im Marvel-Universum.
Ich eigentlich auch nicht, aber den habe ich jetzt gewusst.
Great Responsibility. Also klar, das ist, ja, also da, das wäre jetzt auch noch ein weiteres Thema, das wir jetzt heute nicht mehr dranhängen können. Nee. Aber ich kann dir sehr zustimmen, dass ich da auch eine Demut und Dankbarkeit, Demut finde ich ist auch ein guter Begriff dafür habe, dass wir überhaupt in der Situation sind, uns diese Gedanken machen zu können. Und dann aber eben auch dieses Thema Circle of Influence, hängt für mich die Frage schon auch dran. Und was ist dann wiederum der Gestaltungsspielraum, den ich persönlich in meinem begrenzten, bescheidenen Circle of Influence habe, um vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Entwicklungsimpuls dann auch ins Feld zu bringen?
Ja, große Macht bringt auch große Verantwortung. Lass uns damit doch schließen.
Ja, vielen Dank für den Austausch.
Ich danke dir.